Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mama-Fürsorge-Podcasts. Heute haben wir was ganz Besonderes. Zu Gast ist nämlich nochmal Dr. Dorothee Biener, die das Buch Wir Superheldinnen geschrieben hat über den weiblichen Körper. Und wir haben vor einigen Wochen mit ihr über unsere Hormone gesprochen, vor allem Östrogen und Progesteron, wie die funktionieren, was die mit uns tun. Und ganz am Ende einer langen Folge habe ich gemeint, interessant wäre ja auch noch, wie ist es denn mit der Menopause? Oder Michelle hat es, glaube ich, gefragt und haben wir gesagt, und Dorothee hat gesagt, ja, das braucht nochmal eine eigene Folge. Hier sind wir.
Hallo und herzlich willkommen zum Mama-Fürsorge-Podcast. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hier sprechen wir mit unseren Gästen über die schönen, aber auch über die schwierigen Aspekte des Mama-Seins. Ganz ohne Tabus. Wir, das sind Michelle, Mama, Psychologin, Autorin und fachliche Leitung bei den Frühen Hilfen in Tirol. Und Katharina, ebenfalls Mama, Autorin und Kämpferin für die psychische Gesundheit von Müttern. Herzlich willkommen bei uns.
Eigene Folge zum Thema Perimenopause. Hi, schön, dass du nochmal da bist.
Ja, ich freue mich auch sehr, weil ich finde, dass ihr da ein tolles, spannendes Thema angesprochen und ausgesucht habt. Und ein Thema, über das man eigentlich gar nicht zu viel wissen kann, wenn es einen dann irgendwann betrifft.
Ach so. Also bei mir steht ja die 4 bald an. Also ich habe noch ein knappes Jahr schon Frist und ich merke, dass sich schon was ändert körperlich und fange langsam an, mir darüber Gedanken zu machen, dass da irgendwann auch nochmal ein Umbruch ansteht. Ja.
Absolut. Hormonell. Also man sagt ja auch, dass es losgehen kann mit Symptomen ganz normal ab 40. Also das ist tatsächlich das, wo man sagen würde, von ärztlicher Seite, das ist der Cut-off, wo wir das als normal bezeichnen würden. Wenn es früher ist, was es auch gibt, dann sollte man sich gleich bei der Frauenärztin seines Vertrauens vorstellen. Denn dann muss man ein bisschen genauer gucken, weil die Situation ein bisschen anders ist. Aber so ab 40, ja, kann es losgehen in Richtung des berühmten Wechsels. Genau. Und was ich total schön fände, mit euch das so zu besprechen, dass wir halt auch sehen, dass es durchaus ein Umbruch ist, ein großer Umbruch im Leben einer Frau, wie wir schon viele große Umbrüche durchgemacht haben. Pubertät, Erwachsenwerden, Schwangerschaft, Kinder kriegen, Stillzeit, Kinder werden größer. Alles war viel, aber dass die Perimenopause eben nicht nur ein Umbruch ist, sondern auch eine Chance sein kann. Dass wir es vielleicht ein bisschen auch unter diesem Gesichtspunkt betrachten, auch wenn wir natürlich über Beschwerden sprechen müssen, sollten, dürfen und auch vor allen Dingen über das, was wir da machen können. Aber wir starten natürlich in diesen Umbruch auch als ganz andere Frauen, als wir zum Beispiel als Teenies in der Pubertät gelandet sind. Also wir sind viel mehr bei uns selber, wir kennen uns viel besser, wir haben unglaubliche Abenteuer mit unserem Körper erlebt. Also es ist schon auch eine andere Ausgangsbasis, muss man sagen. Und das finde ich eigentlich auch was Gutes, weil wir gehen in eine neue Phase mit einem Rüstzeug und nicht völlig blanko sozusagen. Und was ich auch immer finde, was wir total
Gott sei Dank
vergessen, ist, dass es irgendeinen Grund geben muss, dass wir diese Perimenopause und dann, also diesen Wechsel, die Wechseljahre durchleben und dann auch irgendwann in die Postmenopause kommen. Also evolutionär muss das für die Natur Sinn machen, weil die Natur verzichtet bei uns auf ein Drittel, in ungefähr ein Drittel unserer Lebenszeit auf die reproduktive Phase. Und wir wissen ja, dass die Natur sonst ganz heiß drauf ist, für Schwangerschaften zu sorgen, wo wir mühsam gegensteuern müssen. Aber ihr wisst, was ich meine. Und irgendwie muss es ja doch einen Vorteil haben, dass wir diesen Umbruch durchmachen. Denn sonst hätte der sich ja evolutionär niemals durchgesetzt. Und es ist zum Beispiel total interessant, im Tierreich gibt es die Menopause auch. Bei ganz, ganz wenigen Tieren, zum Beispiel bei den Orcas, also bei diesen Walen. Und da weiß man, dass nur postmenopausale Weibchen zum Leittier werden. Und das finde ich total spannend. Und wenn wir das jetzt mal so mit in unser Gespräch nehmen, dass wir einfach sagen, hey ho, also es gibt eine Tierart, die sehr erfolgreich ist, evolutionär muss man sagen und auch so insgesamt, bei der eben nur postmenopausale Weibchen das Leittier sein können, dann muss es ja was damit auf sich haben. Nur muss man vorher durch diese Phase der Perimenopause gehen. Und genau, das kann herausfordernd sein. Aber es muss es auch nicht. Auch das ist total wichtig zu wissen.
Ich habe in meinem Sorry, es war verzögert hier. Ich habe mit meiner Mama extra nochmal gesprochen. Genau. Die hat es ja schon durch und wir ähneln uns. Und die hat eben gesagt, ja, also es war schon anstrengend, wenn die Brille angelaufen ist, weil sie so geschwitzt hat, dass sie nichts mehr sehen konnte. Aber psychisch ging es ihr viel besser dann. Also sie war viel mehr bei sich und sich viel weniger aufgeregt. Und es war so eine Erdung irgendwie. Und das stimmt mich ganz fröhlich zu hören, dass da nochmal was kommt, was einen vielleicht ein bisschen entspannter macht. Oder ja, es ist sicher bei jedem auch anders, aber da wir eben hormonell immer so gleich ticken, habe ich die große Hoffnung, dass es bei mir auch so sein wird.
Genau, und ich finde, das fasst schon alles ziemlich genau zusammen, nämlich, dass die Perimenopause nicht nur ein körperlicher Übergang ist, sondern auch ein seelischer, wenn man das überhaupt in zwei trennen möchte, was wir ja bekanntermaßen tun in unserer gesellschaftlichen Sicht auf Frauen, Männer und alles, was dazugehört. Mhm. Aber also es ist eben für beides ein großer Unterschied. Es kann ein großer Unterschied sein. Es kann Beschwerden machen. Es muss es aber nicht. Es gibt auch Frauen, die gehen da einfach durch, ohne irgendwelche großen Beschwerden zu haben. Oder zum Beispiel, ich habe eine Patientin, die hat als einziges Symptom Schlafstörungen bekommen. Die hat sie selber auch überhaupt nicht mit den Wechseljahren in Verbindung gebracht. Sie hat einfach gesehen, ich schlafe nicht so gut. Sie fand, dass es eine Menge Gründe dafür gab. Und die hat dann angefangen, nachts was Kreatives zu machen, was sie in ihrem sonstigen Leben überhaupt nicht tut. Also sonst ist sie nicht kreativ unterwegs, sondern hat einen Beruf, der eher sehr sachlich ist. Und das fand ich halt total toll, weil die letztendlich sich so ein eigenes Fenster geöffnet hat für sie. Ja, weil sie eben nicht gesagt hat, oh Gott, das ist so schrecklich, dass ich jetzt jede Nacht hier wach liege, sondern die hat gesagt, okay, ich merke, das ist irgendwie anders und komisch, ich stehe jetzt mal auf und mache was. Also das heißt, es hat auch ganz viel damit zu tun, wie wir an etwas rangehen, wie wir es empfinden. Was nicht heißt, dass man sich nicht bitte, bitte, bitte bei Beschwerden auch Hilfe holen sollte. Ja, und auch wenn man schwere Schlafstörungen hat, bitte Hilfe holen. Also ich bin die Letzte, die sagt, so ja, warte mal ab. Überhaupt nicht, gar nicht. Aber es muss eben nicht alles schrecklich sein. So wie du das von deiner Mama beschreibst, mehr Gelassenheit. Ja, es hört auf, dass unser Körper uns permanent schwanger kriegen will mit allem, was dazugehört. Ja, man sagt ja auch, Östrogene sind so dieses Harmoniehormon. Was macht das Frauen so harmoniebedürftig sind und auch immer so pflegeleicht und immer sich so anpassen an alle Situationen. Und dann ist dieses Hormon halt weniger da. Und dann erlebt man auf einmal, dass Frauen Sachen aussprechen, von denen man sich gedacht hat, das sagen die nie, obwohl es echt Not tut, ja, oder sich auch durchaus von schlechten Konzepten, schlechten Beziehungen lösen. Und man sich denkt, wow, toll, klasse. Also das als positiver Ausblick. Möglicher Ausblick. Aber wichtig zu verstehen ist, und das ist etwas, was ich glaube, was einfach noch nicht so bekannt ist, ist, dass die Perimenopause häufig ein Zeitpunkt nicht einfach so ist, dass die Hormone weniger werden, alles läuft ganz gepflegt ab, wird einfach ruhiger. Nein, das große Problem bei der Perimenopause ist, dass bei den Hormonen oft totales Chaos herrscht. Und ich glaube, das ist das, was wir heute auch hier besprechen können und was wir euren Hörerinnen mitgeben können, weil das wahnsinnig viel erklärt, warum diese Phase so schwierig sein kann und warum man manchmal auch ganz anders eingreifen muss, jetzt von frauenärztlicher Seite zum Beispiel, als man sich das primär denkt. Das hat was eben damit zu tun, dass dieses Chaos natürlich ist, vom Körper ist, aber eben sehr unterschiedliche Folgen hat. Und dieses Chaos passiert folgendermaßen, so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Die Eizellen am Eierstock werden weniger, die Östrogenproduktion wird weniger, das ist ganz normal. Die Eizellen sind einfach den Vorrat, den wir als Babys, sozusagen als Mädchen bei der Geburt mitbekommen haben, ist irgendwann aufgebraucht. Jetzt registriert der Körper, dass weniger Östrogen kommt und im Gehirn werden ja die Steuerungshormone freigesetzt. FSH ist ein berühmtes, follikelstimulierendes Hormon. Das sagt schon, was es tut. Es sagt nämlich den Eibläschen, hey Leute, hier kommt irgendwie zu wenig Östrogen an und irgendwie mit dem Eisprung klappt es auch nicht so. Könnt ihr euch mal ein bisschen anstrengen? Das heißt, es wird mehr FSH ausgeschüttet. Und mehr und mehr. Und der Eierstock sagt, ach, liebes FSH, Ja, ich weiß, du hättest so gerne einen schönen Eisprung und ich schau mal, was ich tun kann. Und dann kann es passieren, dass das FSH beim Eierstock auf eine Situation trifft, dass dann auf einmal zwei Eibläschen sagen, okay, wir machen uns nochmal auf den Weg. Oder ein Eibläschen zum völlig falschen Zeitpunkt sagt, okay, dann springe ich halt am 28. Tag. So, und das macht natürlich eine krasse hormonelle Achterbahn, ja, weil es eben sein kann, niemand reagiert, zwei reagieren, irgendwer reagiert zum völlig falschen Zeitpunkt. Und jetzt kann man sich das vorstellen, wenn man zum Beispiel einen Topf Nudeln kochen will, ja, und einer dreht den Herd auf, einer dreht ihn ab, einer stellt es auf zwei Platten, dann kocht's halt auch mal über. Ja, und dieses Chaos, dass das so überhaupt völlig unsynchron anfängt zu werden, das kann eben unangenehme Folgen haben. Körperlicher Art, dass es zum Beispiel zu Zwischenblutungen kommt, dass es länger nicht blutet und dann ganz heftig blutet, dass man den Zyklus eigentlich überhaupt nicht mehr berechnen kann, was ja echt total unangenehm und problematisch sein kann. Es kann aber eben auch dazu führen, dass man Dauerblutungen bekommt, weil einfach die Umwandlung der Schleimhaut in der zweiten Zyklushälfte, weil vielleicht der Eisprung auch mal nicht richtig abläuft oder gar nicht kommt, nicht richtig funktioniert. Es kann all diese Folgen haben. Weil wir aber, wie wir in der letzten Mal in unserem Gespräch gesehen haben, Östrogene eben auch auf die Seele und die Stimmung und so einwirken, kann es eben auch zu Stimmungsschwankungen, depressiver Verstimmung, vermehrter Reizbarkeit, Aggressivität und Wut kommen. Auch zu vermehrter Angst, zu einem verminderten Selbstbewusstsein, all diese Dinge. Und auch das kann total schwankend sein. Und ich kenne Patientinnen, die mega entspannte, nette Frauen sind, die sagen, ich erkenne mich überhaupt nicht wieder. Ja, da sagt irgendjemand was und ich raste aus. Und ich bin in meinem Leben noch nie so ausgerastet. Und ich weiß gar nicht, was ist das mit mir? Ja, kann man dann sagen, okay, das kann von diesem Hormonchaos durchaus kommen. Ja, oder Frauen sagen, ich bin eigentlich kein ängstlicher Typ, aber auf einmal wache ich nachts auf und denke, oh Gott, die Lage in der Welt, meine Lage, was auch immer. Ja, und das ist eben total wichtig zu wissen und das auch frühzeitig zu wissen, weil sowas kann eben mit 40 losgehen. Man muss nicht Hitzewallungen haben, man muss keine Schlafprobleme haben, worüber alle reden. Man kann auch solche Symptome haben und manchmal wird es halt einfach überhaupt gar nicht erkannt, dass das von den Wechseljahren kommt. Oder erst sehr spät, wenn die Frauen sich schon fürchterlich gequält haben. Auch kann es sein, dass es eine Leistungsminderung gibt. Ja, dass die Frauen sagen, oh, ich habe so das Gefühl, ich habe nur noch Watte im Kopf und ich weiß überhaupt nicht, was mit mir los ist. Und auch da muss man einfach daran denken, dass das auch einfach mal die Perimenopause sein kann. Ja, und dass das auch eben extrem schwankend sein kann. Also, dass es nicht einmal für immer so sein muss und so weiter. Aber natürlich sollte man sich dann, wenn man diese Probleme hat, eben einfach auch mal daran denken und dann vielleicht auch bei der Frauenärztin vorstellen. Denn ich kenne auch Fälle, wo ein Burnout diagnostiziert worden ist. Und man würde auch sagen, es war vielleicht ein Burnout, aber es war auch sicherlich ein perimenopausaler Übergang. Und wenn man den ein bisschen in den Griff bekommen hätte, wäre man vielleicht gar nicht beim Burnout gelandet. Oder man hätte der Frau anders helfen können. Also deswegen finde ich das so wahnsinnig wichtig, dass alle eure Hörerinnen und möglichst alle Frauen hier bei uns eben das erfahren, dass es das gibt und dass das eben auch so aussehen kann.
Gibt es dann, wenn ich vorstellig werde bei Frauenarzt, Frauenärztin, könnt ihr das irgendwie messen?
Das ist also, so ein bisschen schwierig.
Kriege ich eine Bestätigung?
Genau. Also wenn du zu früh in die Wechseljahre kommst, dann kann man das auf alle Fälle sehen. Weil man eben, wenn man so Mitte 40 ist, ist es schwer. Also man kann immer alles messen, aber die Frage ist, wie groß ist die Aussage? Ja, weil dein FSH kann völlig normal sein und drei Tage später ist es total hoch. Ja. Oder heißt, diese Momentaufnahme bringt dir nicht wirklich was. Deswegen wird es auch nicht immer unbedingt empfohlen. Vielmehr ist die Frage, wenn du zum Beispiel ein Zyklustagebuch führst oder deine Beschwerden notierst und man merkt, okay, Michelle, Katharina, ich, du, wer auch immer, wir haben das Gefühl, das könnte doch in diese Richtung Chaos der Perimenopause gehen. Dann kann man auch manchmal einfach mal versuchen, es zu behandeln. Ja, manchmal. Und das ist jetzt anders, als wenn du die Wechseljahre hinter dir hast und in der Postmenopause ist. Kann es zum Beispiel manchmal nötig sein, dass man den Eierstock etwas bremst und so das Gefühl macht, komm, wir holen mal alles ein bisschen runter auf ein beruhigteres Niveau. Ja, das klingt jetzt erstmal paradox, weil man ja sagt, hä, Moment, ich habe ja schon nicht mehr so viel Östrogen und nicht mehr so viel Eibläschen und jetzt willst du noch das runterdrosseln. Man will diese Spitzen wegnehmen, dieses völlige aus dem Ruder laufen. Man möchte, dass das alles ein bisschen gepflegter abgeht sozusagen. Und da kann man manchmal eben durch zum Beispiel tatsächlich eine Pille oder halt hormonelle Medikamente ein bisschen eingreifen und sagen, FSH, jetzt lass mal den armen Eierstock ein bisschen zur Ruhe kommen. Jetzt lass es mal alles ein bisschen easier ablaufen. Ja, und das kann Frauen wahnsinnig gut tun. Manchmal hilft es auch, wenn man weiß, okay, ich bin jetzt in dieser Phase, das passiert mit mir und es ist keine Krankheit, es ist nichts Schreckliches, es ist nichts irgendwie an mir kaputt, sondern es ist einfach ein Teil meines Lebens und ich gehe da jetzt durch. Und dann wird es auch wieder besser werden. Das ist auch ganz wichtig. Diese Beschwerden haben die Tendenz, mit der Zeit besser zu werden. Das heißt, wieder überhaupt nicht, das kann ich gar nicht oft genug betonen, dass man irgendwas stille, leidend aushalten soll. Bitte nicht. Aber ich finde, es ist sehr gut zu wissen, dass Dinge eine Tendenz haben, von alleine besser zu werden. Und das kann man, das ist auch wissenschaftlich belegt, denn es gibt große Studien, wo zum Beispiel Medikamente getestet wurden. Und dann hat man gesehen, auch in der Versuchsgruppe, die nichts bekommen hat, also in der Placebo-Gruppe, wurden die Beschwerden viel besser, als man das durch den reinen Placebo-Effekt erklären kann. Das heißt, die Zeit alleine hilft. Wissen hilft. Unterstützung hilft. Mit Freunden sprechen hilft. Mit Partner sprechen. Mit der Familie. Auch dazu erklären, ich meine das nicht böse, wenn ich mal so ausraste, ja. Ich bin irgendwie gerade etwas hilflos, macht ein ganz anderes Gefühl, als wenn man zusieht, wie es sich immer weiter aufschaukelt.
Und wie lang dauert? Also wie lang muss man
was? Im Schnitt, mit was muss man rechnen?
Also im Schnitt sagt man, kann das bis zu 7 Jahre dauern, dieser Übergang. Aber der wird natürlich nicht 7 Jahre lang so heftig sein. Okay. Entweder, weil man sich bitte, bitte Hilfe holt. Ja, wenn man wirklich jemand von den Menschen ist, die sehr geplagt sind, so wie ich genau so einem Teenager sagen würde, wenn du so eine Regelschmerzen hast, dann tu bitte was dagegen. Ja, auch das wird höchstwahrscheinlich im Laufe deines Lebens besser werden, aber du musst jetzt nicht bis zur Geburt deines ersten Kindes oder warten bis deinem 30. Geburtstag. Ja, also es kann ein längerer Prozess sein. Es kann auch völlig unkompliziert gehen. Also ich habe gerade neulich eine Patientin zu mir im Gespräch gehabt und die hat zu mir gesagt, meine Mutter hat mir gesagt, bei mir war nichts und bei dir wird auch nichts sein. Und dann bin ich da reingegangen und da war auch nichts. Also da war einfach gut. Ja. Und also bitte, das gibt es auch. Also wir müssen auch jetzt nicht jeder ein furchtbares Drama erleben. Überhaupt nicht. Ja, oder wie eben die Patientin mit der Kreativität. Ich fand, dass die es halt wahnsinnig toll umgemünzt hat für sich. Und die steht jetzt an einem ganz anderen Punkt. Das ist eine wahnsinnig tolle Frau. Ja, und die hat ihr Leben einfach nochmal anders in die Hand genommen. Wir können aber auch ein bisschen was dazu tun, jetzt nicht gleich medikamentös, hormonell einzugreifen, dass diese Phase nicht so schlimm wird. Und auch dazu gibt es übrigens Studien und auch sehr belastbare Studien. Also das ist jetzt nicht, dass ich irgendwas erzähle, weil ich mir das schön vorstelle, sondern weil es wirklich so ist. Also gesunde Ernährung bringt was, tatsächlich. Ja, sich selbst was Gutes tun, auf seine Ernährung achten. Sport und Bewegung, wahnsinnig wichtig. Wir wissen bei ganz, ganz vielen Symptomen in der Frauenmedizin, dass wir sie wirklich verbessern können durch Sport und Bewegung. Und die Perimenopause ist da besonders dankbar. Ja, weil einfach tatsächlich, erstens haben Sport und Bewegung tatsächlich auch hormonellen Einfluss. Also die machen was mit dem Körper. Aber es hat natürlich auch solche Komponenten dieser Endorphinausschüttung, also dass man selber Glückshormone ausschüttet, wenn man sich bewegt. Weil unser Körper dafür gemacht ist, sich zu bewegen. Und wir haben einfach das Problem, dass wir sitzen häufig den ganzen Tag, weil das beruflich bei uns so ist oder viel vom Tag. Und da einfach ein bisschen mehr in Bewegung zu kommen, kann einen Unterschied machen. Ja, einen Sport sich suchen, der einem Spaß macht. Wenn man natürlich immer irgendwie zu Aerobic geht, obwohl man keine Musik mag und auch nicht gerne irgendwo drauf tritt, dann ist das natürlich total doof, ja. Aber wenn man was für sich findet, wo man sagt, boah, ja, das macht mir Spaß, dann, also ich plädiere auch sehr dafür, diese Phase zu nutzen, um auszuprobieren. In jedem Lebensbereich, auch durchaus in so allem. Dann Entspannung und Stressverminderung. Zwei ganz, ganz wichtige Dinge, dass man sich einfach sagt, ja, mein Körper arbeitet hart im Moment. Wir versuchen, einen neuen Lebensbereich und Lebensraum uns einzurichten zusammen. Dafür brauche ich auch mal eine Pause. Dafür brauche ich mal ein bisschen Ruhe. Und dafür muss ich mir auch mal was gönnen, was mich entspannt, was auch immer das ist. Ja, auch das weiß man, kann die Beschwerden deutlich mindern, wenn man aus diesem Hamsterradgefühl mal aussteigt und sagt, und jetzt eine halbe Stunde, eine Stunde nur für mich. Das wird keine Wunder bewirken, ja, wenn man jetzt wirklich Beschwerden hat, die einen plagen, aber es kann da durchaus helfen. Was man nicht tun sollte, ist rauchen. Rauchen lässt die Menopause früher eintreten und verstärkt die Beschwerden. Auch dazu gibt es sehr gute Studien. Und mit dem Rauchen aufzuhören, kann umgekehrt wirklich helfen. Also das ist auch wieder ein Zeitpunkt. Okay. Es gibt ja so Zeitpunkte im Leben, wo man sagen würde, also gut, ich finde Rauchen nie so eine super tolle Idee, aber es gibt Zeitpunkte, wo man sich wirklich was Gutes tun kann, wenn man damit aufhört. Und das wäre einer davon. Und dann nochmal, mir ist ganz, ganz wichtig, dass man sich auch Unterstützung holt. Ja, wenn man Beschwerden hat, wenn man Symptome hat, wenn man sagt, das wird mir jetzt zu viel oder das, diese Hitzewallung finde ich unerträglich oder das Schwitzen, ja, da kann man etwas gegen machen. Was kann man dagegen machen? Tatsächlich ist die effektivste Methode, Hormone zu geben. Ja, gerade wenn es von einem Hormonentzug kommt, dann ist dieses Hormon wieder zuzuführen die stärkste Möglichkeit, wie ich auch vorher schon angesprochen habe, unter Umständen in einer Kombination sogar, dass man die aufgeregten Steuerungshormone etwas dämpft und ansonsten ein bisschen Östrogene. Und wenn man seine Gebärmutter weiterhin hat, braucht man auch Progesterone, also Gestagene, damit die Schleimhaut immer wieder umgebaut wird, dass man die gibt. Aber das ist nicht die einzige Möglichkeit. Und das finde ich ist auch ganz wichtig. Sie ist sicherlich die effektivste. Ja, also wenn ich mit Hitzewallungen kämpfe, dann macht eine HRT, also eine Hormonersatztherapie, sicherlich den stärksten Effekt. Aber es gibt auch zum Beispiel jetzt neuere Medikamente, sogenannte NK3-Inhibitoren, die auf die Temperaturregelung im Gehirn wirken. Die also quasi genau diese eine Stellschraube angucken. Und wenn jetzt eine Frau sagt, mir geht's ansonsten super und ich habe nur diese Hitzewallungen, die mich echt quälen, weil ich sitze in einem Meeting und auf einmal und das möchte ich nicht und das so, dann kann man auch sagen, okay, du kannst auch sowas probieren. Ja, also das ist einfach, finde ich, total cool, dass sich da auch in der Wissenschaft und auch in der Forschung und auch durchaus in der Pharmaindustrie was tut, dass man eben gezielt behandeln kann. Oder wenn eine Frau sagt, boah, ich habe so eine trockene Schleimhaut in der Scheide, ich habe deswegen überhaupt gar keine Lust mehr auf Sex, das tut mir weh, das ist ganz fürchterlich, dann kann man ganz gezielt an dieser Stelle behandeln und es besser machen und sagen, okay, ich helfe dir in diesem einen Punkt, weil mit dem Rest kommst du ganz gut klar. Es gibt Pflanzentherapeutika, also sogenannte Phytotherapeutika, zum Teil, also zum Beispiel Isoflavone ist immer so ein berühmtes Schlagwort. Das sind pflanzliche Proteine, die dem Östrogen ähnlich sind, wo man eben hofft, dass durch die Ähnlichkeit, dass das was Positives bewirkt. Man muss sagen, man kann das probieren. Da ist die Studienlage nicht so eindeutig. Man muss auch ein bisschen aufpassen, wo und was man nimmt. Traubensilberkerze ist auch so etwas, was man dann nehmen kann. Aber da ist es eben wichtig, dass man zugelassene Präparate nimmt. Also, dass nicht irgendwas irgendwo raus isoliert ist, was dann vielleicht pestizidmassiv belastet ist. Also, das ist halt auch nochmal ein wichtiger Punkt. Das sind auch Sachen, die man probieren kann. Und dann gibt es noch was, und das finde ich total spannend. Bei fast allen Symptomen, die Frauen plagen in der Perimenopause, also Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen, also körperliche und seelische Symptome, wissen wir, dass die kognitive Verhaltenstherapie sehr gut hilft. Das heißt, wenn ich Hilfe bekomme, mit dieser Situation umzugehen. Einfach darüber, dass ich mit jemandem spreche, mir die Situation angucke und schaue, was mir gut tut. Jetzt sehr vereinfacht. Entschuldige, Michelle, ich bin mir sicher, du würdest das sehr viel besser erklären. Aber vereinfacht gesprochen. Dann hilft das. Das hilft nachweislich. Ja, das hilft in Studien bewiesen sogar ziemlich gut. Und das finde ich so toll, weil es zeigt, wir können uns selber was Gutes tun auf ganz vielen verschiedenen Bereichen und ganz vielen verschiedenen Wegen. Und jede Frau kann den Weg finden, der für sie selber der richtige ist. Vielleicht auch einer Kombination aus den verschiedenen Sachen oder zu diesem Zeitpunkt das und zu einem anderen Zeitpunkt das. Aber wir sind denen nicht einfach ausgeliefert. Und wir können einfach darüber auch, wenn wir lernen, wie wir Situationen damit umgehen und wie wir sie bewerten, uns die Sachen besser machen. Und das finde ich super, weil es gibt eben Situationen im Leben, da kann ich es mir so gut mit mir reden, wie ich will, und es hilft mir gar nichts. Aber hier hilft es definitiv. Kommunikation hilft. Kommunikation mit dem Partner. Kommunikation mit der Familie. Kommunikation mit der Umwelt. Also eben diese klare Kommunikation, es ist für mich eine Phase, es ist gerade schwierig. Leider sind wir da gesellschaftlich noch überhaupt nicht so, dass das akzeptiert ist oder die Regel. Das gibt es in anderen Ländern, sind die Menschen viel, viel weiter. Da gibt es dann Wechseljahrsbeauftragte in den Firmen. Da versucht man den Frauen zu helfen, die Arbeitsbedingungen besser einzurichten. Ich meine, sowas würde ich mir wünschen. So wie bei dem Beispiel, was du erzählt hast mit dem PMS. Ja, wie die Kollegin von dir, die sagt, ja, oh, da kann ich nicht, da habe ich PMS. Und es ist völlig normal und es ist völlig gut und alles ist easy und alle können sich drauf einstellen und sie kann die tollste Kollegin der Welt sein. Und wir nehmen einfach Rücksicht auf sie in diesem Punkt. Genau da müssten wir eben auch hin. Weil dann wäre es vielleicht auch manchmal viel, viel besser zu vermitteln, wie es einem gerade geht. Und man würde sich nicht so wie so ein Alien fühlen. Also das finde ich, deswegen finde ich das eben total wichtig, wenn da was passiert. Und weil wir eben auch wissen, dass wenn man in einer gesellschaftlichen Umgebung lebt, wo Jugend das einzig Wichtige ist, dann sind die Wechseljahre natürlich viel schwerer zu durchleben, als wenn wir in einer Kultur leben, wo man das Alter total wertschätzt und diese Weisheit, die eine Frau eben mitbringt, die so viel in ihrem Leben erlebt hat und so viele Umbrüche erlebt hat und so viele neue Chancen genutzt hat, dann geht's einem ja ganz anders. Also das ist, denke ich, etwas, wo wir echt noch ran müssen. Abgesehen vom Individuellen. Auf jeden
Fall. Ich glaube nämlich, dass die ganzen schambehafteten Punkte, die machen uns ja auch zusätzlich noch psychisch sehr belastet. Also wenn ich mich dauernd schämen muss oder eben nie dazu stehen kann, dass ich jetzt Krämpfe habe, Hitzewallungen, deswegen stärker schwitze, wenn ich mich die ganze Zeit versuchen muss, das alles zu verstecken, habe ich ja zusätzlich zum eigentlichen Symptom noch eine soziale Belastung und wäre ja schon super hilfreich, wenn die wegfallen würde.
Total. Also ich würde mir das total wünschen und deswegen finde ich es auch so schön, dass ihr in eurem Podcast über dieses Thema sprecht, weil je mehr wir es aus der Ecke holen und sagen, das passiert dann da so, sondern sagen, nein, das betrifft alle Frauen. Alle Frauen, die dieses Alter erreichen, was wunderbar ist, die gehen durch diesen Übergang, die haben etwas Neues. Auch völlig egal, ob sie dann Hormone nehmen oder nicht. Es ändert ja nichts an der Tatsache an sich. Und es ist ein Teil unseres Lebens. Also das finde ich auch wichtig, weil wir können nicht machen, dass es nicht passiert. Also nicht wirklich. Ja, weil die Eizellen sind irgendwann zu Ende. Vielleicht wird man das irgendwann in einem Science-Fiction-ähnlichen Zukunft alles anders regeln. Aber jetzt ist es so. Und dann sollten wir alle zusammen versuchen, das meiste daraus zu machen. Mit weder zu großer Angst, noch mit Scham, wie du sagst, noch mit verstecken müssen, noch mit mangelnder Hilfestellung. Also ich glaube, viele Frauen wissen nicht, dass ihre Symptome perimenopausale Wechseljahrssymptome und Beschwerden sind. Sie wissen nicht, an wen sie sich wenden müssen, können, wer ihnen helfen kann, welcher Arzt der richtige ist. Sie sind so hilflos dann und das ist eben das, da müssen wir unbedingt was dagegen tun, für die anderen Frauen. Mhm. Eine Sache ist mir noch ganz wichtig, noch was Medizinisches, wenn ich das noch kurz anmerken darf. Die Wechseljahre verändern viel im Körper. Worauf sie einen enormen Einfluss haben, ist unsere Knochengesundheit. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, und das ist noch viel weniger bekannt als alles andere, und deswegen nutze ich jetzt einfach netterweise diese Gelegenheit, um darauf hinzuweisen, wenn man in die Perimenopause kommt und spätestens wenn man in die Menopause kommt, sollte man sehr auf Vorsorgeuntersuchungen Wert legen und sich auch um seine Knochen kümmern. Und das übrigens umso mehr, je mehr Hitzewallungen und sowas man hat, weil man weiß, dass das miteinander vergesellschaftet ist. Der Knochenabbau, der ab der Wechseljahre eben ein Problem werden kann und die Wechseljahre sozusagen. Also wichtig finde ich das noch, dass man einfach dann sagt, lieber Körper, du bist ganz toll, du bist großartig, wir sind zusammen bis hier gekommen und jetzt kümmere ich mich vielleicht noch ein bisschen mehr um dich. Das finde ich auch noch einen wichtigen Punkt.
Was macht man da? Nimmt man dann Kalzium oder was?
Also Kalzium und Vitamin D, also vor allen Dingen eine kalziumreiche Ernährung, genügend Sonnenlicht auf der Haut oder eben eine Vitamin-D-Supplementation würde man jeder Frau empfehlen. Man kann auch mit der berühmten 4 vorm Alter unbedingt ganz viel für seine Knochen tun, indem man Kraftsport macht, indem man überhaupt Sport und Bewegung macht, wo die Muskeln am Knochen ziehen. Also hüpfen, springen im weitesten Sinne, aber auch joggen, Krafttraining, das ist gut für den Knochen. Also das heißt, man kann zu jedem Zeitpunkt sich, da kommt schon wieder Bewegung und Sport rein, das kann man nie, aber da kann man sich viel Gutes tun. Und dann ab der Menopause sollte man die Knochendichte messen lassen, sollte schauen, wo man steht, sollte man noch mehr, also man sollte die ganze Zeit darauf achten, dass man genug Kalzium und Vitamin D bekommt, eine kalziumreiche Ernährung, da kann man wirklich auch viel machen, weiter Bewegung machen und sich dann da was Gutes tun. Aber es einfach im Hinterkopf wissen, weil das eben auch ein Thema ist, was leider irgendwie, obwohl es so, so verbreitet ist, in Deutschland 6 Millionen betroffene Frauen eben einfach nirgends oder erst nach und nach erscheint.
Also. Habe ich noch nie gehört tatsächlich.
Ja, ich auch nicht.
Ja. Und
wunderbar. Voll was gelernt, ja.
Ja. Viel gelernt heute.
Ja, viel gelernt. Was ich tatsächlich schon mehrfach gehört habe, war, dass die Haut sich verändert. Und jetzt, ich meine jetzt nicht nur mit jetzt irgendwie im Gesicht mit Unreinheiten oder keine mehr oder weniger oder Falten, sondern die Haut am ganzen Körper in der Perimenopause irgendwie trockener oder juckanfälliger sein kann. Das habe ich schon öfter gehört.
Also das stimmt auch.
Da habe ich ein bisschen Bauchweh davor, weil ich eh schon so eine empfindliche Haut habe.
Ja, das stimmt natürlich. Allerdings kannst du dich dann ja auch darauf einstellen. Also es stimmt, die Haut, also Östrogen macht, dass die Haut eben so gut die Feuchtigkeit hält und eben einfach tatsächlich so diese junge, frische Haut, das wird eben auch durch Östrogen vermittelt. Und das, wenn das Östrogen weniger wird, wird die Haut trockener. Der Juckreiz kommt durch die Trockenheit. Das heißt, wenn du die Trockenheit behandelst mit guten Hautpflegeprodukten, die dir entsprechen und deiner Haut entsprechen, dann wird der Juckreiz in aller Regel auch sehr gut kontrollierbar sein. Stimmt, darüber haben wir nicht besprochen. Die Haare können dünner werden, auch ein Östrogenwirkung, dann haben wir noch das. Dann haben wir noch die Situation, dass im Vergleich zum, also das Östrogen sinkt ab, aber das Testosteron wird weiterhin gebildet für noch eine ganze Weile, dass das Testosteron sozusagen stärker wird, man eher in eine männlichere Situation kommt. Insofern dadurch kann es sein, dass man vermehrt Haare im Gesicht bekommt. Oder dass man diesen männlichen Haarausfall bekommt, die Geheimratsecken. Das ist total fies. Ja. Das kann man übrigens sehr, sehr gut behandeln. Also da gibt es eben lokale Mittel, die man lokal auftut. Also auch eine HRT wird darauf eine Auswirkung haben, aber man kann eben auch da das tatsächlich lokal machen. Man kann der Haut andere Pflege zukommen lassen. Auch da entdeckt jetzt die Industrie gerade, dass es einen Markt gibt. Ja, früher gab es ja nichts, was speziell für Frauen war, die nicht mehr 20 waren. Und jetzt ist da eben auch, also es ist ja auch echt, finde ich, was total Wichtiges und Schönes, dass man sich da eben auch was Gutes tut. Und wir sind eine kaufkräftige Frauenschaft, das darf man auch nicht vergessen. Wir haben unseren beruflichen Weg gefunden, wir haben unsere Familien aufgebaut, wir haben unglaublich, also man startet in diese ganze Phase und auch danach mit einem unglaublichen Maß an Wissen, an Erfahrung, an emotionaler Erfahrung. Und das möchte ich auch immer wieder betonen. Also so nervig es ist, wenn die Haut trocken wird und so, aber man steht nicht so hilflos gegenüber wie jetzt in der Pubertät, wo mit den Pickeln, da bist du ja total, also, ne? Und wir können jetzt einfach anders damit umgehen. Ja. Mhm. Aber das stimmt natürlich. Also ich glaube,
als ich die Pille abgesetzt habe, hatte ich diesen Haarausfall, diesen männlichen Typ, und da habe ich auch was, weil das war ganz, ganz schlimm bei mir. Also dieser harte Cut, der hat meinen Körper ganz schön durcheinander gewürfelt. Geht ja vielen so, aber ja.
Genau, und dann ist es halt so, dass man vielleicht vorher eine individuelle Hormonkonstellation, die da ist, einfach durch die Pille verdeckt hat. Und dann, also es gibt ja auch immer wieder diese Situation, Pille abgesetzt, Periode kommt ganz lange nicht und man denkt, oh, das liegt an der Pille. Aber manchmal liegt es auch an der grundlegenden Hormonsituation, deretwegen man vielleicht sogar die Pille bekommen hat. Also ja, oder wenn man schlimm Akne hatte und man hat die Pille bekommen, damit die Haut besser wird, ist wunderbar, hat toll funktioniert, aber wenn man das absetzt, ist es meistens, ja, kann es eben. Ja, also ich möchte auch nicht leugnen, dass das jetzt nicht nur schöne Sachen sind, die einen da erwarten.
Ja.
Ich glaube, wenn wir Frauen alle zusammenhelfen und wenn jede Frau sich die Hilfe holt, die sie braucht, in dem Bereich, den sie braucht, zu den Zeiten, in denen sie braucht, dann kann man zusammenhelfen und die Perimenopause ihr zumindest diesen Zahn des Schreckens ziehen.
Ja, und die Aussicht, die viele schon für mich so ein bisschen gezeichnet haben, dass man zu dem Zeitpunkt, wo sie beginnt und besonders wenn sie dann vorbei ist, so endlich so gefestigt ist. Und das ist schon etwas, wo ich mich ein bisschen drauf freue. Also mal abgesehen vom ganz pragmatischen, keine Periode mehr zu haben. Ja.
Ja.
Nach dieser Phase. Ja. Also das muss man ja bitte schon auch mal ganz positiv hervorheben. Das ist dann vorbei. Da kann man sich drauf freuen. Aber auch, das habe ich jetzt auch schon mit Ende 30 gemerkt, langsam wirklich so gefestigter und im Leben stehender und viel weniger verunsichert. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, da legt die Menopause nochmal eine Schippe drauf, dann freue ich mich richtig drauf.
Ja.
Diese ganzen Selbstzweifel weniger und dieses People-Pleasing und
Ja. Und für alle Frauen, die eine Endometriose haben, die eine Dysmenorrhoe haben, die also zyklusabhängige Beschwerden haben, die ein schweres PMS haben, boah, was für eine Erleichterung. Du hast absolut recht. Und ich finde, du hast es wunderschön zusammengefasst. Eben kein People-Pleasing mehr. Nicht mehr unbedingt etwas mitmachen, was man immer mitgemacht hat. Ich sage immer, eben habe ich ja vorhin auch schon gesagt, aufgrund der lieben Östrogene. Aber auch einfach so. Ich meine, wie viele tolle Frauen kennt ihr in ihren 60ern, in ihren 70ern, die einfach ihr Leben unglaublich toll leben und die toll gestalten und die vielleicht nochmal was ganz Neues gemacht haben. Oder eben eine ganz neue Lebenssituation sich aufgebaut haben. Und ja, ich glaube, du hast es perfekt zusammengefasst.
Das heißt, wir können uns jetzt alle drauf freuen.
Wir freuen uns jetzt
einfach. Es ist ja schön, dass man auch so alt wird und das mitmachen kann und diese Erfahrung mitnehmen kann. Das ist ja auch was Schönes. Ja,
ja, also ein Umbruch und eine Chance.
Auf jeden Fall. Das hast du gut angekündigt und das haben wir genau so auch eingepackt. Genau so ist es. Das stärkt uns nochmal alles sehr. Und ich nehme mir für heute noch mit, dass wir unbedingt Leitmenschen in der Politik mehr brauchen, die postmenopausal sind. Machen wir es wie die Orcas. Genau. Wir machen es wie die Orcas und lassen uns von weisen Frauen leiten.
Ja. Sehr, sehr und wir wertschätzen sie. Und ich denke, das können wir ja alle, jeder selber eben mit kleinen Schritten anfangen, dass man das wirklich sieht. Es gibt einfach unfassbar tolle Frauen in jedem Alter, aber auch unfassbar tolle postmenopausale Frauen, die einfach echt was zu sagen haben und wo wir stolz sein können, dass die Frauen sind, so wie wir.
Das ist eine gute Frage. Wir dürfen nämlich nochmal ein Exemplar verlosen unter unseren Steady-Unterstützerinnen. Und da können wir nochmal fragen, wer sind für euch coole postmenopausale Frauen, die vielleicht in eurem Umfeld, aber vielleicht auch in der Öffentlichkeit, die das zum Thema machen, die da zu ihrem Körper, zu ihrem Wesen in der Zeit stehen. Genau.
Ja, das machen wir. Sucht euch da gute Vorbilder, genau, damit ihr euch da freuen könnt. Voll toll, dass das nochmal geklappt hat, dass wir dieses Thema noch so ausführlich besprechen durften, dass du dir nochmal Zeit genommen hast. Und ich glaube, ganz, ganz viele haben heute viel mitnehmen können. Also, selbst wenn sie jetzt noch nicht drin sind, so einfach der Ausblick auch kann auch schon beruhigend sein, denke ich. Und ja, einfach herzlichen Dank, Dorothee.
Sehr gerne.
Menopause. Klang bisher eigentlich immer nur nach furchtbaren Hitzewallungen und, naja, vielleicht die Aussicht darauf, endlich keine Periode mehr zu haben. Mir war die Folge echt ein Anliegen. Ich habe gemerkt, dass ich wirklich nicht so viel über die Menopause wusste, außer das bisschen, was ich bei meiner Mutter miterlebt habe. Und das, obwohl ich dachte, ich sei ganz gut informiert. Irgendwie hat auch immer ein bisschen so eine Angst davor mitgeschwungen, was da wohl auf mich zukommt. Aber in dem Gespräch heute ist mir eigentlich ziemlich gut klar geworden, das ist nicht nur ein Ende, es kann auch ein Anfang sein, ein neuer Blick. Und vielleicht habt ihr es am Ende gemerkt, wir waren dann eigentlich doch ganz optimistisch. Es war fast ein bisschen Freude für die neue Phase da, die vielleicht bald kommen wird. Mal schauen. Ich wünsche mir das auf jeden Fall sehr, dass es irgendwann mal mit dem ganzen People-Pleasing ein bisschen weniger wird. Und vielleicht kannst du dich, ob jetzt die Menopause weit weg ist oder du vielleicht schon mittendrin bist, auch ein bisschen darauf freuen, dass alles nochmal entspannter wird. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass du dich gesehen gefühlt hast. Und wenn du damit struggles, dass du weißt, du bist nicht allein. Wir alle dürfen uns Zeit nehmen, um zu verstehen, was unser Körper uns sagen will. Und wir dürfen uns gegenseitig erinnern, dass Veränderung nicht gegen uns passiert, sondern eigentlich meistens, wenn sie von innen herauskommt, auch Sinn macht und sich für uns verändert. Wenn dich diese Folge berührt hat, dann freue ich mich sehr, wenn du jemandem davon erzählst. Sicher hast du Frauen, Freundinnen, Mütter, Töchter im Umfeld, die auch von diesem positiven Blickwinkel auf den weiblichen Körper und die weiblichen Veränderungen gut brauchen kann. Lass uns die Geschichten teilen, damit andere sich auch nicht allein fühlen und die Informationen dann bekommen, wenn sie sie brauchen und nicht 20 Jahre zu spät und sich denken, hätte ich das mal gewusst. Lass uns die Sachen teilen, über die nicht geredet wird, damit sie in den Diskurs kommen und sich keiner mehr alleine fühlt. Ich freue mich sehr, dass du bis hierher gehört hast und wir freuen uns, wenn du auch in 7 Tagen wieder dabei bist. Bis dann, alles Gute!